Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Tonspur Buchkultur. Mein Name ist Petra Gruber und ich begrüße hier Gäste aus der Welt der Bücher, Schriftstellerinnen, Verlegerinnen, Illustratorinnen. Und heute habe ich eine Buchhändlerin zu Gast, und zwar Bianca Braunshofer von der Buchhandlung O-Books im 2. Bezirk in Wien. Und mit Bianca spreche ich heute darüber, was es braucht, eine Buchhandlung aufzumachen und welche Hürden und Hindernisse man dabei zu meistern hat. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo und danke, dass ich da sein kann.
Bianca, du hast dich 2021 entschlossen, also vor nicht so langer Zeit, im Neubaugebiet, im Nordbahngelände, im 2. Bezirk, eben gemeinsam mit Katja Fetti eine Buchhandlung aufzumachen. Wie kam es denn dazu?
Also das Nordbahnviertel war eigentlich überhaupt nicht unser Ziel. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil wir wollten eigentlich irgendwie innerstädtisch eine kleine, sehr feministische Buchhandlung eröffnen. Und dann gab es eben eine Freundin von mir, die hat gemeint so, ja, im Nordbahnviertel suchen sie eine Buchhandlung, und zwar desperately so. Und ich habe gesagt, na, dann schauen wir uns das mal an. Im September 21 haben wir uns dann das Nordbahnviertel per se mal angeschaut, ob uns das irgendwie gefällt und ob wir uns da eine Buchhandlung vorstellen können. Und wir haben bemerkt, das ist so komplett anders als sonst Wien, als ich sonst Wien kenne, und dabei nochmal irgendwie sehr metropolitisch und neu. Und wir haben uns ein bisschen verliebt, wie da die Sonne reinfällt in diese Betonwände. Und gleichzeitig haben wir uns gedacht, das ist eine Möglichkeit, Geschichte mitzuschreiben. Also wir setzen uns da nicht in etwas rein, was es schon gab oder gibt, sondern wir können hier gestalten. Und deswegen wurde das Nordbahnviertel, obwohl wir niemals einen Neubau machen wollten und schon gar nicht ausbauen.
Ihr kommt ja beide nicht wirklich aus der Buchbranche per se. Du bist ausgebildete Sozialpädagogin, ja, und hast dann Germanistik, glaube ich, studiert. Genau. Der Werdegang ist jetzt nicht so ganz typisch für Buchhändlerinnen.
Genau, also bei der Katja ist es so, dass sie schon sehr seit, glaube ich, mehr als 10 Jahren Buchhändlerin ist. Die hat daraus gelernt. Die Katja hat davor, ist eigentlich Keramikerin und Ofenbauerin, aber ist dann relativ schnell zum Buchhandel gekommen. Und ich bin wirklich, ich habe nie den Traum gehabt, dass ich mal Buchhändlerin werde oder eine Buchhandlung gründe. Ich habe nach dem Germanistikstudium weitergearbeitet in einer WG für Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen, also erwachsene Menschen. Und das wurde mir dann zu menschlich, würde ich sagen, und habe deswegen beschlossen, ich will mal schauen, was ich mit meinem Germanistikstudium noch so alles anfangen kann, und habe deswegen dann einen Fuß in die Verlagsbranche gesetzt. Und da kam es dazu, das war im 15. Bezirk, der Verlag war an eine Buchhandlung angehängt, und da musste ich halt immer wieder mal einspringen, wenn gerade irgendwie Not an der Frau war. Und so bin ich ins Buchhandeln gekommen, und plötzlich hat mir das sehr gefallen, und ich habe mir gedacht, so, wow, das ist wahrscheinlich das, was ich machen möchte.
Gehen wir zurück jetzt zur Buchhandlung im 2. O-Books. Wie kam es zum Namen?
Also die ganze Geschichte von O-Books ist wirklich so, dass wir uns für jeden Schritt Menschen geholt haben, die die Ahnung haben, und sowas auch bei der Namensfindung. Katja und ich dachten so, boah, das ist so schwierig, was machen wir? Das wird hoffentlich einfach mehr als 30 Jahre lang irgendwann halten. Und deswegen haben wir uns eine Person dazu geholt, die Andrea Haselmeier von Design Bar, die mit uns so, sagen wir mal, einen Soul-Searching-Workshop für Business gemacht hat. Und bei dem Workshop war es so, dass wir geschaut haben, okay, was verbindet Katja und mich, was mögen wir beide, wo sehen wir Gemeinsamkeiten? Und eine Riesenliebe von uns beiden ist der Ozean und Oktopoden. Also wir haben beide eine enorme Faszination für diese Meerestiere und wissen auch sehr viel drüber, wahrscheinlich sogar so ausgeprägte Insel-Knowledge. Und dann dachten wir, aha, okay, dann müssen wir irgendwas mit Oktopus machen, weil das ist auch super für den Buchmarkt und so. Der hat viele verschiedene Arme, er ist auch ein queeres Meerestier, so wie wir, und hat einfach so viel Aussagekraft für uns. Und gleichzeitig gibt es halt aber schon irgendwie Oktopus und Buch, da gibt es schon genug Namen. Und dann hat sich im Laufe der Namensfindung herauskristallisiert, dass alles, was wir mit Oktopus machen würden, zu lange ist oder vielleicht dann doch fast esoterisch, und haben wir dann zusammengeschrumpft. Also, und eigentlich hat es die Andrea zusammengeschrumpft auf ein O mit dem Gender-Sternchen, das gleichzeitig Oktopusarme darstellen könnte, den man auch spielen kann für Kinder, wo man das O mit dem Sternchen quasi als Oktopus sehen kann, und haben wir es eben zusammengeschrumpft auf O-Books, und wir wollten es auch Englisch benennen, weil es internationaler ist, und wir auch online gestartet haben, da dachten wir, irgendwie kriegen wir da wahrscheinlich einen größeren Kundinnenstamm gleich von Anfang an. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich niemand mehr weiß, also außer Kat und ich und diejenigen, die es vielleicht jetzt hören, dass das O von Oktopus kommt. Das ist mehr so eine Interjektion geworden wie O Books. Also das ist jetzt mehr so die Idee. Und was lustig ist, das wussten wir vorher nicht, der O-Wagen fährt quasi fast bis vor unsere Haustür.
Stimmt, genau, das ist perfekt.
Das ist Zufall.
Genau. Perfekte Koinzidenz. Bleiben wir beim Sternchen. Das Sternchen steht ja, wie du gesagt hast, entweder für die Oktopusarme oder für eure Hauptausrichtung, um es mal so zu nennen. Ihr seid ja spezialisiert auf feministische, queere, diverse Literatur. Wie kam es zu dieser Spezialisierung? Und ihr habt es auch, was mir aufgefallen ist, ihr habt einen großen Schwerpunkt auch für Kinderliteratur. Es ist ja ein bisschen eine schräge Mischung eigentlich. Wie kam es dazu?
Also das Sternchen war uns und ist uns sehr ans Herz gewachsen, weil es eben diese Diversität darstellen soll, wie auch eben der Oktopus sehr divers ist und Literatur sehr divers sein kann, so wie Katja und ich das uns auch sehen. Es sind uns die Mauern ein bisschen zu eng geworden, generell in der Buchlandschaft, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch da, wo Katja und ich gearbeitet haben, haben wir bemerkt, das ist total toll, ein tolles Geschäft, tolles Team, und gleichzeitig gab es halt Grenzen, weil wir einfach mehr auf Feminismus ausgerichtet sind. Und wenn ich was nicht machen kann, so wie ich es möchte, und eben Riegel vorgeschoben kriege, dann sage ich, dann mache ich es halt selber und mache es halt anders und mache so, wie es für mich passt, und habe dann auch die Kat eingeladen dazu, weil sie auch das gespürt hat, dass es da irgendwie mehr geben muss und dass es vielleicht auch an der Zeit ist, dass Wien auch noch eine weitere Buchhandlung in diese Richtung. Ich meine, es gibt ja schon die Kolleginnen von Löwenherz, also die Kollegen von Löwenherz und die Kolleginnen von Titlit, aber gleichzeitig ist es so, dass wir uns dachten, die Fusion wäre doch gut, wenn es eine Grätzl-Buchhandlung gibt, die gleichzeitig einen Fokus bringt und zeigt auf diverse Literatur, beziehungsweise mal etwas umdreht, dann könnte man vielleicht Menschen gewinnen, die sonst nicht zu Chiclit gehen würden oder so, oder eine Buchhandlung, die so aufgebaut ist. Und das ist einerseits auch die Antwort, warum wir so einen Fokus auch auf Kinderbücher haben, also eine wirklich sehr, sehr große Kinderbuchauswahl. Und die andere Erklärung für die Kinderbuchauswahl ist, dass es eben auch im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur viele diverse Geschichten zu erzählen gibt und Kinder ja auch Identifikationsfiguren brauchen, um aufzuwachsen, so wie sie es vielleicht auch wollen oder können. Also dann gibt es halt einfach nicht nur Mira Lobe, die wir ja lieben, aber trotzdem halt sehr klassisch erzählt, sondern viele andere neue Geschichten, wo wir sehen, dass auch Mädchen oder Frauen oder intergeschlechtliche Personen einen Weg gehen können, der stark ist. Und ja, also das wäre uns besonders wichtig. Und wenn ich es jetzt von der wirtschaftlichen Seite her sehe, was ich ja auch tun muss als Buchhandlung, ist es so, dass wir im Nordbahnviertel wirklich ein sehr kaufkräftiges oder liebendes Publikum haben, wo viele Jungfamilien sind, das wussten wir vorher, die wir auch einladen wollen, sich bei uns wohlzufühlen. Also wo auch die Abteilung für Kinderbuch so groß sein muss, dass die uns auch ernst nehmen. Und mittlerweile, beziehungsweise auch davor, sehen wir uns schon auch als Expertinnen. Also nicht nur ich oder die Kat, sondern wir haben eben gezielt Mitarbeiterinnen auch eingesetzt, die sich damit auskennen. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt ganz persönlich rede, ich kann halt mit Kinderbuch, einer Buchhandlung per se, dann noch mit meinem Hund, die Therapiehündin wird, meine zwei Leidenschaften verbinden, die Sozialpädagogik und die Germanistik, und dann sind wir eh da.
Gab es denn Zugeständnisse, die ihr machen musstet, Sachen, wo ihr euch von dem einen oder anderen Traum verabschieden musstet, weil das wirtschaftlich dann schwierig geworden wäre? Oder ist es so aufgegangen, wie ihr euch's gewünscht habt?
Also generell glaube ich, dass es so, wie es ist, gut ist gerade, und dass die Dinge, die wir hinter uns gelassen haben, auch wirklich zu verkraften sind, sonst wären wir jetzt nicht so glücklich, was wir ja wirklich sind. Wenn ich was nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir noch radikaler gewesen wären. Also wir haben zwar ein Regal mit Literatur männlicher Autoren, so nennen wir das, aber das dürfte gern noch kleiner sein, also nicht, weil wir es nicht mögen und nicht, weil wir nicht Männer lesen, also das überhaupt nicht, und sind auch herzlich willkommen, sondern weil wir glauben, die haben genug Bühne. Und mit dem, wie wir reingegangen sind in die komplette Idee von unserer Buchhandlung, würde das nochmal das schärfen, was wir aussagen möchten, glaube ich. Das ist das eine, und das andere ist bautechnisch. Da haben wir sehr, sehr viele Abstriche machen müssen, weil weder Katja noch ich, irgendwie, wir haben keine Reserven, wir haben kein Geld, wir mussten alles mit sehr viel harter Arbeit quasi von einem Kredit, also wir mussten uns einen Kredit irgendwie erarbeiten vorher, bevor das überhaupt losging, und mit dem haben wir ausgebaut. Also wir mussten vom Boden bis Leitung, wir müssen alles machen. Und da war es dann irgendwann, dass das Geld halt aus für zum Beispiel komplette Holzregale. Wir haben jetzt nicht alles aus Holz. Es passt jetzt eh gut, weil es schön ausschaut mit dem Alexa- bzw. Eric-System und den Eichensockeln. Aber wir hätten gern schöne Holzregale gehabt. Ich hätte gerne eine kleine Galerie gehabt, wo man raufgehen kann. Und wir hätten gern ein eigenes Büro gehabt. Jetzt die Situation bis jetzt ist einfach eine Lösung, die aufgrund von Geld- und Zeitmangel so ist, wie sie ist. Und das ist okay. Aber ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, mit noch ein bisschen mehr Geld, würde ich ein größeres Ladenlokal nehmen, mit Hinblick auf eine gute Zukunft, und dann auch ein größeres und lärmisoliertes Büro bauen.
Wenn du sagst, größere Ladenfläche, das wäre auch jetzt meine Frage gewesen, nach welchen Kriterien wählt man die Größe? Manchmal ist es ja vorgegeben durch bauliche Vorgaben, ja, gerade wenn es schon Bestände sind, die man übernimmt, aber in dem Fall war es ja ein Neubaugebiet sozusagen. In welcher Phase habt ihr euch da einklinken können?
Unsere Vermieterfirma, die hat uns nur drei Ladenlokale gezeigt. Also die Anfangsidee von Katja und mir war sicher nicht, ein über 100 Quadratmeter großes Ladenlokal zu nehmen, auch wenn ich jetzt der Meinung bin, dass wir es noch größer machen hätten können. Aber genau, uns wurden drei Lokale gezeigt, unter anderem das, in dem wir jetzt sind, und in das haben wir uns verliebt. Auch wenn wir mehrere Male, und ich glaube schon, dass das eine Sache ist, wenn man eine Buchhandlung von komplett neu macht, dass man sich das echt sehr gut überlegen soll, weil es so viel Arbeit ist, da alles reinzustecken. Und deswegen haben wir uns dann auch das kleinere von allen genommen. Das noch dazu ist es schön, weil es durchgesteckt ist. Das heißt, vorne und hinten kommt Licht rein. Du hast es eh gesehen. Ich glaube, hätten wir ein Lokal übernommen und einen Bestand übernommen, wäre es nochmal anders gewesen. Dann eben, wie du sagst, dann kannst du das eh nicht wirklich aussuchen. In dem Fall wollten wir einfach unbedingt in dieses Viertel. Wir haben gewusst, das ist eigentlich unser Viertel, und wir haben uns da verliebt. Und wir müssen das machen, obwohl es total risikobehaftet ist und immer noch ist und war, und auch ein bisschen eine Glückssache, also nicht ein bisschen, sehr viel Glück. Aber als wir wussten, okay, dass es lokal wird, das wussten wir auch, dass wir nachdrehen müssen bei den Krediträdern.
Ja, es ist natürlich auch ein finanzielles Risiko, das man eingeht. Ja. Ihr habt ein spezielles Motto euch auch auf eure Homepage geschrieben, das ich sehr nett fand. Und zwar von Ruth Bader Ginsburg,
ja,
dass man so quasi das machen soll, seine Träume leben soll und das umsetzen soll, was in einem steckt. Seid ihr jetzt nach mittlerweile drei Jahren fast so weit sagen zu können, ja, also wir haben da jetzt einen großen Traum umgesetzt und der ist auf guten Schienen?
Ja, fühlt sich manchmal nicht so an, als könnten wir uns das sagen. Also es ist so, wir sind immer noch ein bisschen vorsichtig, weil es ja, natürlich sind wir erfolgreich und wir haben, also würde ich jetzt mal sagen, wir haben den Buchhandelspreis dieses Jahr gewonnen. Wir haben eine Stammkundinnenschaft von über 5000 eingetragenen Kundinnen. Dabei ist das Ladenlokal erst seit 15. Oktober 2022 offen. Wir haben gute Durchschnittsumsätze und ja, ich glaube schon, dass das, was wir da draufgeschrieben haben, eingetroffen ist. Also wir haben gesagt, wir machen das und wir ziehen das durch und man kann es eh nur probieren. Also bevor wir es nicht probiert haben, kann ich nichts sagen. Ja, ich glaube auch, dass das eine Selbstmotivation war, dieses Zitat auf die Homepage, auf die Website zu schreiben, weil es gab genug Momente, wo wir das nicht gespürt haben.
Zum Beispiel?
Tatsächlich, bevor wir den Ausbau gestartet haben, haben wir ungefähr ein halbes Jahr lang den Mietvertrag verhandelt. Und da nochmal ein großes Shoutout an unseren David Stockhammer, das ist unser Anwalt, der uns da extrem gut unterstützt hat. Aber es war schon so lange und es waren ein paar Klauseln dabei, wo wir gedacht haben, das kannst du nicht machen als Buchhandlung. Bist du im Untermietvertrag und so. Das wird sich alles ändern für Leute, die ins Nordbahnviertel kommen wollen. Also Geschäftsleiter, Geschäftstreibende, das ist nicht mehr so schwierig jetzt. Aber da waren wir schon nahe am Verzweifeln, weil gleichzeitig auch der Kredit, die Kreditbewilligung am Schwanken war, weil wir mussten halt auch das AWS dazu nehmen als Kreditbesicherung. Und dann war klar, dass wir eben den ganzen Ausbau selber investieren müssen. Also kamen dann nochmal, sagen wir mal, 50.000 dazu zu einer Summe, die wir sowieso schon aufnehmen mussten, die nicht wenig war. Und da habe ich irgendwann gesagt, so, und nebenbei haben wir einfach noch nichts verdient. Also gar nichts. Ich habe über ein Dreivierteljahr nichts verdient und ich habe einfach auch keine Reserven. Ich habe nebenbei einfach Lektoratsjobs gemacht, Moderationsjobs, alles mögliche. Ich habe geputzt und so weiter, weil nichts mehr reinkam. Und ich habe zur Cat gesagt, schau, und ich habe einen Hund und ich habe eine Wohnung und so weiter und so fort. Gleichzeitig kannst du nicht Vollzeit wo arbeiten, neben dem, dass du ein Geschäft aufbaust. Und ich habe gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Wenn ich finanziere, ich kann nicht mehr, ich muss bei meiner Mama einziehen. Ich meine, das geht halt auch nicht. Und da war es wirklich knapp. Da hätten wir schon fast alles hingeschmissen.
Ja, es klingt heavy. Also so zwischen Träumen und Lebenswünschen und Realismus gibt es dann einen Mittelweg dann doch. Ja. Ihr habt es ja dann doch geschafft, aber es ist offensichtlich nicht so einfach, wie man sich es vorstellt, so von wegen verwirkliche deine Träume, live your dreams.
Ich glaube, das ist überhaupt nicht einfach und das ist auch ein Trugschluss, dieser Satz. Natürlich ist es schön und es ist motivierend, wenn ich sagen kann, ja, ich lebe meine Träume und gleichzeitig kommt es auch ein bisschen drauf an, von wo du kommst, glaube ich, in welches Setting du reingeboren wurdest. Also bei der Kette und bei mir ist es auch nicht so. Ich meine, klar sind wir privilegierte, weiße, junge Frauen, die das irgendwie vielleicht ein bisschen einfacher haben. Aber gleichzeitig kommen wir auch nicht aus einer Unternehmerinnenfamilie oder einem Millionärsmilieu oder wer ist das schon? Kein Akademikerinnen-Setting oder so. Also ich glaube schon, dass es geht, wenn du ein gutes Netz hast. Und das haben wir beide uns aufgebaut über die letzten Jahre. Ich vor allem bin sowieso so eine Vernetzerin. Und wenn du eine Familie hast, die hinter dir steht, jetzt vielleicht nicht mit Geld, weil das haben wir alle nicht, sondern mit Unterstützung, dann ja. Aber ja, es ist, ich denke mir, ich würde es wahrscheinlich wieder machen. Ich würde mir nur vielleicht vorher ein bisschen mehr Geld auf die Seite legen, dass ich vielleicht irgendwann einmal habe.
Ihr kommt beide vom Land sozusagen. Hat man da mehr Biss?
Also die Frage finde ich ganz schwierig, weil ich weiß nicht, ob das wegen am Land ist oder auch wegen dem, wie für die Kat kann ich es jetzt nicht ganz genau sagen. Also die Kat ist die Katja, man hat es jetzt wahrscheinlich schon bemerkt. Für mich kann ich schon sagen, dass ich habe nie irgendwas einfach so bekommen. Und vielleicht geht es auch um das. Egal, ob ich jetzt in der Stadt, am Land oder am Berg aufgewachsen wäre. Ich glaube schon, dass ich ein Stehauf jetzt wollte ich Männchen sagen, ein Stehaufpersönchen bin, weil ich immer für alles was tun musste. Also mein Studium konnte ich mir nur leisten, indem ich halt länger studiert habe und viel gearbeitet habe daneben. Und wenn das jemand nicht muss, dann hat der oder die Person vielleicht danach auch anders oder kann ein Business anders angehen, wenn da irgendwie ein Background ist, wo man sagt, okay, schau mal, wir haben das Geld, das stellen wir dir zur Verfügung, mach mal damit. Kann auch schwer sein, aber ich glaube, du hast halt diese reelle Angst von, dass es bedrohlich werden kann, wenn du in einen Engpass kommst, die hast du dann vielleicht nicht. Die glaube ich schon, dass die als Treiberin wirken kann.
Ich muss jetzt das Zitat auf eurer Website nochmal korrekt nachliefern. Ja. Nach meinem Herumgestottere vorhin, das richtige Zitat ist: Work for the things that you care about.
Ja, genau.
Und das scheint ja dann doch ein großer Motivator zu sein, dass man sagt, das ist mir wichtig und daher dann auch das Risiko und der Einsatz.
Genau, also das wäre das, was ich jetzt dann noch ergänzen hätte wollen, weil es nicht, ich glaube, es geht nicht mal wirklich um die Träume, die man verwirklicht, weil ich finde auch gut meine Träume, ich habe noch weitere Träume, ganz viele, und ich glaube, dass die toll sind, wenn sie auch Träume bleiben, super. Aber wenn es um etwas geht, was mir jetzt wichtig ist, dann ist das 1000-mal mehr Motivation als alles andere auf der Welt, weil wenn es dir nicht wichtig ist, dann wirst du nicht 70 bis 100 Stunden die Woche arbeiten. Wenn es dir nicht wichtig ist, dann wirst du nicht einen Lohn dir einstecken, der gerade mal so deine Lebenskosten deckt, weil es halt dann wurscht wäre. Dann gehe ich genauso wieder ins Büro arbeiten und habe meine, nicht, dass das, ich will es nicht abwerten, ja, aber für mich wäre das so mein, sagen wir mal, mein Urteil, wenn ich ins Büro arbeiten gehen müsste und 9-to-5 vor dem Computer sitzen.
Also, dass ihr viel Zeit reinsteckt, kriegt man ja auch mit, wenn man eure Website und eure Veranstaltungen ansieht. Also es gibt ja Lesungen, ihr habt diverse Sonderangebote im Sinne von Spezialangebote mit Bücherabos, die man kaufen kann, oder so eine Art Bücherhoroskop. Ja. Wie seid ihr auf die Sachen gekommen oder muss man das einfach anbieten und machen?
Also unsere Vision war von Anfang an, dass wir nicht einfach nur, unter Anführungszeichen, nur eine Buchhandlung haben können, weil wir glauben, dass es einfach eine Marke auch braucht. Und zu so einer Marke können meiner Meinung nach auch eben Angebote, die vielleicht jetzt nicht im ersten Sinn quasi mit einer Buchhandlung zu tun haben. Gleichzeitig haben wir uns auch ein bisschen umgeschaut in der Buchhandelslandschaft weltweit, würde ich mal sagen. Was machen denn Buchhandlungen im englischsprachigen Raum, um ihre Kundinnen quasi zu halten? Und dann komme ich noch sehr stark von der Instagram-Community. Mhm. Also ich habe da zwar nicht so viele Followerinnen, aber die ich habe, sind mir fast schon ans Herz gewachsen. Und ich glaube, dass das ein Faktor ist, nämlich Community Building. Und das kannst du natürlich auch im Grätzl machen, was wir im Grätzl auch gemacht haben. Und gleichzeitig, was wir eben auch machen, sind so Buchclubs, wo du Community Building hast, und eben solche dienstleisterischen Spezialangebote, die du eh schon genannt hast. Buchabos gibt es mittlerweile ja eh schon viele, also da würde ich gar nicht sagen, dass wir da die Alleinreiterinnen sind. Aber beim Bookoscope, das entstand tatsächlich auch durch Instagram, weil ich glaube, es war noch vor Corona, habe ich mir irgendwie gedacht, so, hey, schon wieder mein Grundberuf Sozialpädagogin und Bücher. Jedes Mal, wenn wir einkaufen kamen, so in das Buchgeschäft, wo wir vorher waren, war so, eigentlich ist das ein total intimer Moment. Da kommt jemand zu dir und erzählt dir über sein oder ihr Lieblingsbuch und du sollst aufgrund dessen ein anderes Buch empfehlen, und du stehst der Person gegenüber und also ich spüre dann auch total viel und denke mir, ich muss dich jetzt einschätzen können, und zwar binnen weniger Minuten muss ich wissen, wer du bist und was du magst, und dann bin ich auch noch verantwortlich dafür, dass du die nächsten 3, 4, 5 Stunden, die du mit dem Buch verbringst, eine gute Zeit hast. Mhm. Und daraus ist dieser Wunsch entstanden, dass ich mir gedacht habe, wahrscheinlich geht das auch, wenn ich nur die Bücher weiß von der Person. Also habe ich halt ein Experiment gemacht auf Instagram und habe gesagt, schaut mal, hier ist ein Fragesticker, schreib mir doch mal zwei Lieblingsbücher und ein Buch, das du nicht so gerne hattest, wenn du magst mit Begründung, wenn nicht, passt es auch und dann erstelle ich dir ein Bookoscope. Ja, und ich konnte mich vor Antworten nicht erwehren. Also es waren so viele Leute, die diesen Fragesticker irgendwie benutzt haben und ich habe so viele Anfragen für dieses Bookoscope bekommen und dann wurde es immer ärger, weil ich dann auch 3 beantwortet habe. Ich meine, das ist auch viel Arbeit, ohne KI und so, damals noch, ist es so gewesen, dass ich total schöne Rückmeldungen bekommen habe und es ist so gut angelaufen, dass mittlerweile auch der Kultursommer einkauft. Also ich bin jetzt beim Kultursommer mit dem Live-Bookoscope, was noch schwieriger ist. Genau. Ja, also ich glaube schon, dass ich, also wenn die Cat jetzt hier wäre, dann würde sie sagen, ich bin die Ideengeberin, ich bin die komplett, also ich bin manchmal komplett irgendwo in den Wolken mit meinem Kopf. Irgendwie will ich immer alles. Ich will irgendwann Jeff Bezos die Hand geben und sagen, ciao, jetzt geh, so irgendwie. Aber alles das treibt mich halt an. Und ich glaube, dass so viele Ideen, die man jetzt auf der Website sieht, dem entspringen, dass ich irgendwie noch, ich habe die Idee gehabt, dass das Bookoscope urgroß wird und dass das auf der ganzen Welt verkauft wird und dass es eine eigene App gibt und so weiter und so fort. Das ist es natürlich nicht, weil dafür bräuchte ich jetzt wieder Ressourcen und das wird es wahrscheinlich auch nicht, keine Ahnung, aber das, was ist, ist gut, wie es ist, genau.
Ihr habt auch mittlerweile, glaube ich, 3 Buchclubs gegründet.
Genau.
Woraus entstand der Wunsch, da auch aktiv zu werden?
Also der Wunsch entstand auch vor Jahren schon, auch bevor ich überlegt habe, selber eine Buchhandlung zu eröffnen, und zwar, weil ich mir dachte, ich will mich mit Menschen über Bücher unterhalten. Das Germanistikstudium war immer voll mit Seminaren und dann reden über die Bücher und so weiter und dann hörst du auf mit dem Studium und kommst irgendwie nicht mehr dazu. Und dann habe ich auch bemerkt, dass sehr viele Menschen ähnliche Bücher lesen oder einen ähnlichen Geschmack haben und ich dachte mir immer so ein Lesezirkel, das klingt irgendwie ein bisschen lahm.
Verstaubt.
Ja, genau, so verstaubt eben. Und das wollte ich nicht mehr. Aber gleichzeitig denke ich mir, es gibt so viele, man würde wahrscheinlich sagen Book-Nerds, die nichts lieber täten, als über die Bücher zu reden, die man auch liest, nämlich mit anderen Leuten, die auch diese Bücher lieben. Warum die nicht zusammenfangen? So. Und das gab es auch in der Buchhandlung davor, also im 15. schon, diesem Buchclub, der wurde dann irgendwie aufgelöst, weil eine Kollegin gegangen ist und dann wollte ich das neu vitalisieren. Dann war das irgendwie nicht so wirklich möglich und ich habe gesagt, dann mache ich es halt selber. Dann mache ich halt meinen Buchclub schon wieder, mache ich es halt selber. Und so hat das begonnen mit dem ersten Buchclub, wo ich gemeint habe, so jetzt lesen wir mal Relevantes, Modernes und habe dann mich mit den Leuten in Kaffeehäusern getroffen. Also nicht in der Buchhandlung, sondern in Kaffeehäusern. Und das war schön schon alleine dadurch, weil es öffentlich war. Mhm. Weil wir einen Raum genommen haben und alle haben die Bücher aufgeschlagen und dann haben wir über Literatur geredet. Teilweise die Autorinnen noch dazu geschalten, so online oder eingeladen. Ja, so ist das entstanden. Und dann aus dem heraus entstand dann auch der Wunsch, mal ein größeres, also ich sage immer, seitenstarkes Buch zu lesen. Damals war das Nia Yanagihara at Paradise, zum Paradies. Und das hat über 900 Seiten auf Deutsch, in der deutschen Übersetzung. Ich habe gesagt, Leute, das können wir nicht, also das kann ich weder euch noch mir antun, das in so kurzer Zeit. Und dann habe ich gesagt, aber wir könnten es parallel Read nennen und dann treffen wir uns halt öfter, nur halt in Tranchen quasi. Mhm. Und das wollten manche andere nicht und so kam es eben zum zweiten Buchclub. Dann habe ich gesagt, okay, dann gibt es welche, die lesen diese dicken Bücher und dann gibt es welche, mit denen treffen wir uns zum quasi normalen Buchclub. Und aus den beiden Buchclubs heraus ist dann noch einer entstanden, nämlich der Queer Book Club, wo wir Bücher lesen, wo es vielleicht nett ist, wenn wir wissen, wir befinden uns alle irgendwie on the same page, was die Queerness betrifft, um da ein safer Space bieten zu können. Mhm. Und aus all diesen dreien ist dann eine weitere Sache entwachsen, die wir auch anbieten, nämlich unsere Leseretreats.
Ja, wollte ich nämlich eh gleich drauf eingehen. Wie stellt man sich sowas vor?
Also das ist auch dem Wunsch entsprungen, meinem Wunsch entsprungen, mal in Ruhe einfach nur Urlaub zu machen, und da zu lesen. Ich schaffe es nie, einfach nur zu lesen. Das geht nicht, schon alleine wegen meiner Grundkonstitution. Also ich habe da einfach so eine, ja, das ist einfach so bei mir. Und das andere ist, dass ich so interessiert bin immer an den Orten, wo ich bin. Ich will, keine Ahnung, in St. Wolfgang will ich mir dann das Schlösslein anschauen, wo die Sissi, also in Bad Ischl war, und dann will ich auch zum Zauner gehen und dort den Kuchen essen. Dann will ich aber auch einen längeren Spaziergang machen. Ich will schwimmen und Boot fahren und alles will ich wissen. Aber zum Lesen bleibt dann trotzdem immer noch wenig Zeit. Und meine Idee war, wenn wir so aufbauen wie ein Yoga-Retreat, nur halt mit Lesen, dann habe ich meine vorgegebenen Zeiten und dann werde ich auch lesen. Und dann habe ich das wem erzählt und dann haben die gesagt, so ja, da würde ich sofort mitfahren. Und das war halt im Buchclub. Und ich habe gesagt, passt, okay, dann schauen wir, dass wir da in die Richtung was kreieren. Das war schon ein paar Jahre davor meine Idee. In Portugal damals, als ich so gerne noch surfen gegangen bin, da hatte ich noch keine Hunde, da ging das noch. Da haben sie mich immer lesen gesehen. Also du bist quasi surfen, sehr anstrengend irgendwie, und alle sitzen danach am Strand und sind irgendwie cool, chill down und so. Und ich habe halt mein Buch mit und lese das. Und da wurde ich darauf angesprochen, ob ich nicht ein Surf- und Leseretreat machen wollen würde. Und das habe ich auch ausgearbeitet, auch ein komplettes Programm. Es wäre aber zu viel gewesen. Jedenfalls ist das Leseretreat Corona zum Opfer gefallen und mittlerweile sind es halt eben am Wolfgangsee, neu in Drosendorf im Waldviertel und in Italien. Und vorstellen kann man sich das so wie, ja, eben ein Yoga-Retreat nur mit Lesen. Du stehst in der Früh auf, kriegst dein Frühstück, hast 2 Stunden Lesezeit, so wie, also auch im Kreis. Mhm. Wir lesen alle in Ruhe unsere Bücher, die wir mitgenommen haben. Wir bringen auch Bücher mit, wenn wer keine mitnehmen will. Danach kann man drüber reden, wenn man möchte. Dann gibt es Snacks, die für Bücher geeignet sind, also nicht tropfen und schön handlich sind, mundgerecht. Dann gibt es Alone Reading Time, verordnete, sage ich immer. Jetzt gehst du in dein Zimmer und liest. Ich meine, wenn das jemand nicht will, natürlich schaut jetzt niemand nach, aber es ist irgendwie ganz toll. Und am Abend trifft man sich wieder vom Abendessen und hat wieder diese schöne Stimmung und auch Schwingung vom gemeinsamen Lesen. 2 Stunden einfach in einem Raum oder am Strand in Italien sein und gemeinsam lesen. Das hat schon was, bringst du voll viel weiter. Am Ende einer Woche hast du vielleicht 2000 Seiten gelesen und das
Wahnsinn.
Ist schon sehr schön und entspannend, wahnsinnig entspannend.
Mhm. Euch war es ja auch ein besonderes Anliegen bei der Gründung der Buchhandlung, und da gehe ich jetzt wieder so ein bisschen an den Beginn zurück, gegen die Big Player auf dem Markt aufzutreten. Was hat euch denn da so gestört?
Also da weiß ich gar nicht wirklich, wo ich anfangen soll, aber es gibt verschiedene Dinge, die uns stören. Angefangen von den Einkäufen in so einem Bulk-System, das so, ich brauche die Namen nicht nennen, das wissen wir eh alle, wen wir da meinen, kaufen Bücher in Paletten, Verlagen ab, nur um sie dann, falls es nicht geht, wieder zurückzuschicken, was ein wahnsinniges Problem ist, finde ich, für die Verlagslandschaft, weil das natürlich Zahlen ergibt, die dann nicht stimmen, oder beziehungsweise Lagerprobleme, was wiederum mit Zahlen zu tun hat und so weiter. Für uns ist es so, als Buchhandlung, dass wir uns denken, okay, dann kriegen wir vielleicht die Bücher nicht oder später, weil es sowieso woanders liegen. Big Player haben viel mehr Möglichkeiten, Werbung zu schalten für Dinge, die wir niemals mit können. Gleichzeitig tun sie so, als wären sie billiger. Und wir haben ja in Österreich das Glück, dass wir die Buchpreisbindung haben. Und mit diesem Glitzern und Glänzen und keine Ahnung, fast schon neonschriftartigen Preisen oder Angeboten hat man das Gefühl, da kaufst du jetzt die Bücher günstiger, dabei sind sie eigentlich teurer. Mhm. Das hat uns wahnsinnig gestört. Dann, was noch ein Problem ist, finde ich, du machst Veranstaltungen und reißt dir quasi, sagen wir mal, den Allerwertesten auf für sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen. Und natürlich willst du die Autorinnen und Autoren entsprechend entlohnen. Und bei manchen Playern, die auch big sind und sich das leisten könnten, werden sie einfach gar nicht bezahlt. Das finde ich ganz schräg. Warum dann in die Buchhandlungen dieses Honorar übernehmen müssen, das wenn das andere zahlen könnten. Also da ist irgendwie, es ist einfach, um es zusammenzufassen, ich glaube, es ist so vieles verschoben, was ich glaube jetzt nicht, dass ich gegen Windmühlen kämpfen kann. Das haben wir auch gesagt, wir werden nicht gegen Windmühlen kämpfen, wir müssen einfach unsere eigenen aufstellen. Mhm. Und um das geht's, glaube ich, im Endeffekt. Ich brauche nicht jedes Mal gegen A wettern oder so. Ich mache es zwar immer noch im Kleinen, vielleicht auch im Großen, aber komme ich eh nicht mit. Ich kann nicht Klopapier auch verkaufen, will ich auch gar nicht. Aber wir haben es uns schon ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir das, was wir machen, ausbauen und so, wie es wir uns denken, wir arbeiten an einem Format, wo wir das auch quasi erklärbärmäßig aufbereiten, ohne dabei fad zu wirken. Ich glaube, das ist auch etwas, was halt einfach ganz viele Leute nicht wissen. Mich wundert immer noch, dass manche Leute sagen so, ja, das habe ich dort und da bestellt. Und ich denke so, okay, wow.
Nett.
Nett so. Und danke, dass du mir das sagst. Aber also, you don't know. Aber ich meine, das Lustigste oder früher war es das Lustigste, ist mittlerweile eh schon wahrscheinlich so ein Dead-Joke war. Aber dort kannst du ja nicht mal auf die Kundinnen-Toilette gehen. Also, ja gut. Was ist das für ein Service quasi? Nur weil es halt schnell da ist. Und Dumpingpreise und Dumpinglöhne und alles Mögliche. Also ich weiß gar nicht, da würde man einen ganzen Podcast alleine mit dem füllen können wahrscheinlich.
Aber euer Engagement ist ja jetzt gewürdigt worden mit dem Buchhandlungspreis, den ihr ja dieses Jahr gewonnen oder zugesprochen bekommen habt. Und zwar vergeben vom Hauptverband des Buchhandels und dem Kulturministerium. Was bedeutet euch dieser Preis?
In erster Linie bedeutet er natürlich eine Ehrung und eine, ich glaube, eine Präsenz und eine Wertschätzung dem gegenüber, was wir machen. Also ich glaube, natürlich bekommst du auch 10.000 Euro, die werden gut investiert sein, aber die Wertschätzung, dass da eine Buchhandlung eröffnet worden ist, wo viele Leute gemeint haben, so, naja, ich weiß nicht, ob ihr das so schafft mit dem, gerade mit dem Fokus und Buchhandlungen haben es eh schwer und gerade in der Zeit, wo du das eröffnest, also 2022, 2021 quasi gegründet und 2022 eröffnet und noch eine Buchhandlung und weißt du nicht, so viele sperren zu und ich glaube, dass dieser Preis zeigt, dass du auch mit der Zeit gehen kannst und wahrscheinlich geht es um das. Du kannst mit der Zeit gehen, du musst nicht, aber es ist schon auch eine Idee dahinter von O-Books, dass wir sagen, okay, wir sehen euch auch.
Also das Zusatzengagement oder das generelle Einsetzen für gute Dinge macht sich dann doch wieder bezahlt, beziehungsweise man kommt doch damit durch und kann damit überleben sozusagen.
Ja, ich denke schon. Und ich glaube auch, dass die Leute deswegen auch gern zu uns gehen, weil sie das sehen, dass wir uns dafür engagieren. Und vielleicht gehen wir jetzt nicht ständig hausieren damit, aber wenn jemand unser Stoffsackerl, ich wollte eins mitnehmen, aber die sind leider in der Nachproduktion und das Leinen ist recyceltes und das dauert leider länger, weil es ja gerade so nicht ist. Jedenfalls gehen die mit dem Sackerl herum und Leute wissen, wofür wir stehen. Und ich glaube, es ist immer noch nichts Schlechtes, wenn du sagst, tu Gutes und sprich darüber.
Absolut. Wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, welche Träume würdest du dir für eure Buchhandlung noch erfüllen wollen?
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würden wir wahrscheinlich noch mehr Angebote setzen, sagen wir mal für Kinder und Jugendliche. Es klingt jetzt, ich weiß, sehr pathetisch, aber das wäre einfach so, die vielleicht keinen so guten Zugang haben zur Bildung. Das ist einfach schwierig umzusetzen ohne Geld und entsprechende Räumlichkeiten, was schon der zweite Punkt wäre. Wir würden wahrscheinlich nochmal eine weitere Räumlichkeit eröffnen, wo wir sagen könnten, hey, da machen wir jetzt unsere gezielten, nicht nur Events im Sinne von Bookpartys, sondern eben auch Leseförderungen in den verschiedensten Sachen. Wahrscheinlich würde ich auch noch mehr Einblick in die Buchhandlung geben wollen und so und keine Ahnung, wir haben uns mal überlegt, ob wir nicht mehr Kundinnen dazu animieren könnten, mal für einen Tag quasi Buchhändlerin zu sein, aber dafür brauchst du auch Zeit und Geld quasi. Ich würde gern dem Team und uns mal so eine richtig schöne, große Klausur gönnen. Ich glaube, wenn es keine Rolle spielen würde, würde ich einfach mal sagen, so jetzt haben wir 2 Wochen, keine Ahnung, nach New York und San Francisco, wo es Buchläden gibt, die Kat und mich inspiriert haben. Mhm. Solche Dinge, ach Gott, mir würden tausend Sachen einfallen, wirklich, wenn ich so lauter schöne Ideen eigentlich. Mhm. Ich würde meinen eigenen Podcast produzieren, ich würde eine Literatursendung machen, wo nur wahrscheinlich Flinter besprochen werden, Flinter-Autorinnen. Ich würde schauen, dass ich wirklich nur das einkaufe, was ich will, weil ich ja nicht überlegen muss, ob es jetzt dem breiten Publikum gefällt oder nicht. Und ich würde alle Autorinnen und Autoren gerecht entlohnen, die bei uns lesen. Ja, noch viel mehr Partys machen, weil ohne Party ist keine Revolution möglich. Wow, das waren Worte. Mit der Buchhandlung. Naja.
Ganz, ganz viele Pläne auf jeden Fall und schöne Pläne und spannende Pläne. Ich halte ganz fest die Daumen, dass vieles davon verwirklicht werden kann. Und danke dir recht herzlich, dass du bei uns zu Gast warst.
Danke für die Einladung. Mich sehr gefreut.
Ich mich auch. Bei mir ist jetzt wieder Katja Schwingshandel, die Chefredakteurin der Buchkultur, zu Gast. Und wir werden heute darüber sprechen, was die Buchkultur und das Team der Buchkultur alles außerhalb der Zeitschrift Buchkultur macht und anbietet.
Unser Heft, die Buchkultur selbst, erscheint ja eigentlich nur, wenn man so will, alle 2 Monate. Dafür haben wir aber jede Menge andere Angebote, die nochmal regelmäßiger erscheinen, wie zum Beispiel den Bücherbrief, der einmal im Monat erscheint. Das nächste Mal dann wieder Ende August. Also wir haben jetzt eine kleine Sommerpause und in dem Bücherbrief gibt es immer jede Menge zu entdecken. Wir versuchen da immer auch so ein bisschen die Literaturwelt irgendwie einzufangen. Also wir haben nochmal so quasi über das Heft hinaus Rezensionen von Büchern, die dann gerade in dem Zeitraum erscheinen, die uns irgendwie nochmal besonders spannend vorkommen. Wir haben Gastkommentare von Literaturmenschen, die Auskunft geben über das, was sie tun. Wir haben auch immer wieder so ein Buchkultur-Retro, wo man quasi alte Ausgaben der Buchkultur entdecken kann und vor allem auch nicht schlecht einen großen Überblick über die Literaturfestivals.
Mhm. Wie kann man denn diesen Bücherbrief bekommen?
Den bekommt man, indem man sich einfach auf unserer Website auf buchkultur.net anmeldet dafür. Da muss man ein bisschen runterscrollen, aber ich glaube, man findet's.
Und es gibt im Bücherbrief auch immer einen Hinweis auf den Podcast. Das ist natürlich jetzt wichtig, wenn wir im Podcast sind und kann da sozusagen die neueste Folge im neuesten Bücherbrief dann auch abrufen direkt.
Genau.
Die Website ist ja auch ein wichtiges Zugangsportal, wo man in alle möglichen Richtungen weitergehen kann und Neues entdeckt.
Auf jeden Fall. Also die Website ist eigentlich sowas wie der Dreh- und Angelpunkt bei uns. Über die Website kann man ja die Abos bestellen. Über die Website kann man aber auch in allen Heften, die älter als 2 Jahre sind, stöbern. Also wer auf Archiv klickt, kann da alle alten Hefte finden, sich durch die ganzen alten Cover durchklicken. Außerdem gibt es dort unter den Reitern auch natürlich den Podcast selber zu finden mit allen möglichen, also allen existierenden Folgen im Überblick. Es gibt die Anmeldung zum Newsletter selber. Es gibt alle Schaukastenbücher, die in jeder Ausgabe eben drinnen sind und die wir auch auf Social Media teilen. Da schön im Überblick versammelt. Also von der Website aus kann man quasi das Buchkulturuniversum betreten.
Die Adresse ist www.buchkultur.net und von da geht es in alle Richtungen des Buchkulturuniversums sozusagen.
Genau.
Dann. Also Service, Service, Service. Aber das ist ja noch nicht alles, was ihr jenseits oder abseits der Zeitschrift noch auf die Beine stellt.
Wir bewegen uns auch manchmal aus unseren Büroräumlichkeiten, aus unserer Redaktion heraus. Das nächste Mal zum Beispiel, also im Herbst ist relativ viel los. Wir werden uns auf der Literaturmeile als Buchkultur ein bisschen vorstellen und wir haben auch eine Veranstaltung geplant, nämlich wird der Stefan Reuß aus dem kleinen Büchlein Miserere von der Helena Adler, die eben kürzlich verstorben ist, lesen. das ist am 14. September, dann werden wir zum Beispiel auch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein mit einem eigenen Stand. Wir werden mit einem speziellen, tollen Sonderheft wieder zu Young Adult und New Adult die eigene Halle, die für diese Buchkategorie quasi designiert sein wird, begleiten. Wir werden alle Veranstaltungen dazu begleiten mit diesem Sonderheft. Und wir werden zum Beispiel auch auf der Münchner Bücherschau eine Veranstaltung haben.
Was das Team alles stemmt.
Genau. Und zusätzlich dazu wird dann noch das Österreich-Heft geplant. Also es steht einiges an im Herbst.
Mhm. Ja, und es ist ja noch immer nicht alles, weil es gibt ja auch Social-Media-Aktivitäten.
Wir sind auf Threads mittlerweile auch, auf Instagram natürlich, auf Facebook. Und da schauen wir auch immer, dass wir alles eigentlich, vor allem eben auch die Schaukastenbücher, wo wir immer wieder die Rezensionen drin haben, genau, dass wir einfach unsere Inhalte ein bisschen anpreisen. Also auch da gerne vorbeischauen.
Mhm. Und dann würde ich aber jetzt am Ende noch einmal die Website wiederholen wollen. Oder Katja, mach du das.
Genau, ganz einfach zu finden. Einfach www.buchkultur.net. Dann genau, entfalten sich alle Angebote.
Also draufschauen und Neues entdecken. Dann danke ich dir, dass du wieder bei mir warst, Katja.
Ja, danke.